Chill and enjoy your life, Jesus. So, auf Deutsch würde Jesus zu uns heute sagen, entspann dich und genieße dein Leben. Wo steht es in der Bibel? Wer kennt diese Stelle? Wer kann sie nennen? Ich kenne sie auch nicht. Die gibt es nicht. Und trotzdem behaupte ich, dass Jesus es zu mir heute sagen würde. Davon bin ich überzeugt, weil das Evangelium ist. Der Grund, warum diese Stelle bzw. so eine Aussage in den Evangelien nicht vorkommt, liegt an einem ganz einfachen Grund. Und zwar, die Evangelien sind Briefe, die Aposteln an die Gemeinden geschrieben haben, um die Fragen zu beantworten, die sie damals beschäftigt haben. Und da war nichts mit entspann dich und genieß dein Leben. Die Lage der ersten Christen war sehr angespannt. Das war nicht einfach. Sie wurden verfolgt. Sie hatten Probleme in der Gesellschaft. Sie wussten nicht, wie sie weiterkommen sollen. Und da kamen die Aposteln und haben für sie eine Antwort gegeben. Und zwar war die Botschaft eher durchhalten, es wird besser. Am Ende wird es besser sein. Und das hat die ersten Christen unheimlich gestärkt. Das hat Christentum von einer kleinen Sekte zu einer globalen Weltreligion gemacht. Schön, oder? Heute werden wir hier in Chemnitz aufgrund von unseren religiösen Überzeugungen nicht mehr verfolgt. Heute können wir mit Überzeugung sagen oder mit Stolz sagen, ich bin ein Christ. Wir müssen uns nicht mehr heimlich treffen. Wir müssen uns nicht verstecken. Ich muss keine Angst haben, dass ich aufgrund von meinen religiösen Überzeugungen ins Gefängnis gesteckt werde. Ich kann meinen Glauben frei ausleben. Auch das ist sehr schön. Unsere westliche Gesellschaft hat heute die christlichen Werte so stark verinnerlicht, dass man heute nicht unbedingt ein Christ sein muss, um ein guter Mensch zu sein. Es gibt so viele Atheisten, die gute Menschen sind. Manche sogar viel besser als manch einer Christ. Und das passt gar nicht in unsere Köpfe rein. Denn die Gesellschaft hat schon viele Fragen, die wir heute noch bei uns versuchen zu klären, schon längst geklärt. Die Stellung der Frau in unseren Gemeinden, Diskussion über die Homosexuellen, über die Freiheit eines Einzelnen, sein Schicksal selbst zu entscheiden. Und unsere Gesellschaft hat diese Fragen schon geklärt, und zwar ganz im Sinne des Evangeliums. Viele meiner Glaubensgeschwister versuchen dennoch zu argumentieren und zu sagen, na ja, das Wichtigste ist ja, dass wir ein Leben, ein Sinn im Leben haben. Dass wir wissen, woher wir kommen und wo es danach hingeht. Das ist doch das Wichtigste im Leben. Und das ist eine berechtigte Aussage und eine berechtigte Frage, die sich viele Menschen vor vielen Jahrzehnten mal gestellt haben. Heute stellt sich die Gesellschaft diese Frage nicht mehr. Und da ist auch der Grund ganz einfach. Wir leben in der friedlichsten Zeit unserer Menschheitsgeschichte, zumindest hier im Westen. Uns geht es heute so gut wie noch nie es den Menschen gegangen ist. Und wir haben zwar Kriege irgendwo, wir haben Unruhen immer wieder, aber Tatsache ist, dass wir hier, zumindest hier auf diesem westlichen Stück, im Frieden leben. Und die Menschen stellen sich diese tiefsinnigen Fragen nicht mehr. Müssen sie sich dafür schuldig fühlen? Ich glaube nicht. Denn das Leben läuft weiter. Wir können das Leben einfach nur genießen. Welche Frage stellt sich die Gesellschaft heute? Was ist die aktuelle Frage eines postmodernen Menschen? Wie kann ich meine Lebensqualität verbessern? Das ist die aktuelle Frage eines postmodernen Menschen. Meine russlanddeutschen Großeltern, sie kommen aus einer ganz anderen Zeit. Viele von euch kennen schon die Geschichte von meinem Großvater, der mit 18 ins Gefängnis musste, weil er ein Deutscher war. Und erst mit 30, 12 Jahre später, kam er wieder raus aus dem Gefängnis. Und im Gefängnis hat er Gott kennengelernt. Im Gefängnis hat er den Glauben für sich entdeckt. Meine Großmutter, sie konnte nur 3 Klassen abschließen und dann war die Schule, die Schulausbildung für die Russlanddeutschen für mehr als ein Jahrzehnt lang verboten. Sie konnten nicht zur Schule gehen. Und für meine Großeltern war der Glaube das Zentrum ihrer Überlebensstrategie. Der Glaube hat sie unheimlich gestärkt. Der Glaube hat meine ganze Verwandtschaft wie nichts anderes geprägt. Und wenn ich mir all die Geschichten anhöre, dann habe ich Respekt davor. Dann sage ich, wow, wie groß ist der Gott, der euch in der ganzen Zeit getragen hat, der euch die ganze Zeit begleitet hat, der euch unterstützt hat. Nur so haben sie es überlebt. Und diese Erfahrungen prägen sie auch heute. Doch ist das meine Geschichte? Ist das das, was mich heute prägt? Meine Identität, ja, vielleicht. Aber ist das das, was mich heute, jetzt und hier prägt? Sind das die Fragen, die ich mir heute stelle? Natürlich nicht. Denn ich habe mein eigenes Leben, meine eigene Geschichte, die von ganz anderen Aspekten geprägt sind als bei meinen Großeltern. Und das ist vollkommen in Ordnung, denn ich muss ja für meine Probleme auch nach Lösungen suchen. Ich muss auch meine Fragen genauso beantworten. Und die Frage ist, kann die Bibel mir heute meine Fragen beantworten, die ich heute habe, genauso wie die Bibel es für meine Großeltern vor 70 Jahren mal gemacht hat? Und ich sage ja, wenn man das Evangelium in seinem Kern versteht. Denn um das Leben heute zu genießen, muss man auch ganz viel leisten. Wir sind eine absolute Leistungsgesellschaft. Und es wird immer mehr. Das kennt ihr schon in der Schule. Um in der Schule gut zu sein, um eine gute Durchschnittsnote zu bekommen, muss man in allen Unterrichtsstoffen mehr oder weniger gut sein. Man muss überall aufpassen. Wenn man irgendwo nicht aufgepasst hat, dann hat man schon ein Problem. Dann muss man erstmal einen Plan aufstellen, oh, wie hole ich das alles nach, was ich gerade verpasst habe. Und wenn du deine Durchschnittsnote nicht so hast, wie du es dir wünschst, dann kann es passieren, dass du dann deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst, den du dir vorgenommen hast. Doch nach der Schule, und das ist so meine Erfahrung, wird es nicht unbedingt besser. Du hast dann deine Ausbildung oder, so wie ich, ein Praktikumsjahr und dann musst du erstmal dich beweisen. Da musst du erstmal zeigen, dass du was kannst. Das ist ein Druck, der die ganze Zeit einfach nur da ist. Und wenn du dann Glück hast, dann hast du irgendwann mal einen unbefristeten Vertrag und heute darfst du dann hoffen, dass deine Arbeitsbranche überlebt, dass du bis zur Rente auch durchhalten kannst. Denn heute leben wir in einer Zeit, wo die Technik ganz viele Arbeitsbereiche von uns übernimmt. Das ist einerseits eine schöne Sache, ja, es erleichtert unsere Arbeit, aber das heißt noch lange nicht, dass es weniger Arbeit ist. Denn wenn du in der gleichen Zeit, wenn die Arbeit weggenommen wird, wenn sie von der Technik übernommen wird, dann kannst du ja in der gleichen Zeit auch viel mehr erreichen. Und so bist du auf einmal für viel mehr Aufgaben verfügbar. Du hast hier Projekte, du hast hier Aufgaben und du musst mit einem Stressfaktor umgehen, den die Menschen vor 50 Jahren gar nicht kannten. Sie haben vielleicht viel mehr Muskeln angespannt, ja, aber was wir heute haben, ist durchgehend Stressfaktor. Das ist die Problematik unserer Gesellschaft. Wenn du heute eine Stunde lang deine Facebook-Seite scrollst, dann wirst du heute innerhalb einer Stunde mehr Informationen bekommen, als ein Mensch in einem Dorf vor 100 Jahren in seinem ganzen Leben bekam. In einer Stunde erreichst du mehr Informationen und das musst du auch verarbeiten. Und wenn du nicht mehr up-to-date bist, dann bist du vielleicht nicht mehr interessant. dann bist du vielleicht langweilig. Und so lernen wir schon als Kinder, ich muss am Ball bleiben, ich muss am Ball bleiben, ich muss gucken, was passiert. Ja, und die Prognose lautet, es wird nicht besser. Die Computer werden weiter unsere Arbeitsbereiche übernehmen. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen mit 5G, dass bald autonomes Fahren ermöglicht wird. Und das ist eine riesengroße Gefahr für alle Fahrer, also die beruflich tätig sind in dieser Branche. Denn das wird für sie irgendwann mal heißen, dass sie auch keinen Job mehr haben. Und wir werden ganz viele solche Veränderungen noch in unserer Generation erleben, die alles nochmal auf den Kopf stellt. Das sind die Probleme, mit denen ich mich beschäftige. 70 Jahre danach, nachdem meine Großeltern eine Antwort für sich erhalten haben. Und ich glaube, dass Jesus zu uns in unserer Situation ganz genau sagt, entspann dich und genieße dein Leben. Es ist heute unglaublich wichtig geworden, wenigstens kurze Zeiten am Tag für Entspannung zu sorgen. Denn wir haben immer weniger Zeit, um uns zurückzuziehen und zur Ruhe zu kommen. Denn wenn du dir so eine Zeit erlaubst, dann kann es passieren, dass du schon mal was verpasst, dass du schon nicht mehr aktuell bist, dass du nicht mehr am Ball bleibst. Es gibt in meinem Beruf eine sehr schöne Aufgabe, die die schönste von allen ist. Und das ist der Besuch der Jugendlichen. Ich besuche gerne meine Jugendlichen. Wir treffen uns irgendwo in der Stadt oder bei ihnen zu Hause oder bei mir zu Hause. Und das sind wirklich absolut die schönsten Momente meines Berufs. Doch es gibt Jugendliche, mit denen ich schon seit Monaten keinen Termin ausmachen kann, weil sie so sehr mit dem Schulzeug beschäftigt sind. Das ist die Realität, in der wir leben. Wir lernen es schon als Kinder, ich muss am Ball bleiben. Und dadurch entsteht so viel Druck, der einen richtig fertig machen kann. Du kannst dir keine Entspannung leisten, denn du musst leisten. Und das Evangelium sagt, macht kurz Stopp. Jetzt komm zur Ruhe. Entspann dich. Und die Christen machen es täglich, ohne dass sie es merken, und zwar in Form eines Gebetes. Denn was passiert, wenn wir beten? Wir kommen zur Ruhe. Bei mir passiert das ganz oft, wenn ich richtig gestresst bin, wenn ich eine ganz schwierige Situation erlebe, dann sage ich, dann bete ich ganz automatisch, ohne nachzudenken, Gott, hilf mir. Und schon bin ich ruhig. Und schon fühle ich mich entspannt, weil ich weiß, dass Gott einen Plan hat, dass er jetzt die Sache übernimmt, dass er mir Energie und Kraft schenkt, das auch durchzuhalten. Dieser Glaube stärkt mich unheimlich und nach jeder so einer Erfahrung fühle ich mich einfach nur gesegnet und dankbar. In der Ruhe liegt die Kraft. So funktioniert der Glaube. Der Glaube kann auch anders funktionieren. Ich war früher ein sehr, sehr, sehr frommer Mensch in meiner Jugend. Und da war nichts mit Entspannung und genieße dein Leben im Kontext meines Glaubens. Ein Gebet, ja, aber nicht als Entspannung, sondern als ein Akt, wo ich es einfach machen musste. Das war anders für mich nicht möglich. Ich komme aus einem kulturellen Kontext, wo alles nach sehr klaren Regeln definiert ist. Und wenn man sich dran hält, dann wirst du von Gott gesegnet. Ganz einfach. Wenn du dich nicht dran hältst, dann wirst du wahrscheinlich bestraft. Und ich habe mir als Jugendlicher sehr viel Mühe gegeben, um diesem hohen Maßstab gerecht zu werden. Ich habe alles dafür gegeben. Ich habe jahrelang mir keine Filme angeschaut, jahrelang keine Musik mehr angehört. Ich war aus Glaubensüberzeugung ein Vegetarier. Ich war mir sicher, Gott kann sowas einfach nicht leiden, dass Menschen Fleisch essen. Also muss ich aufhören, Fleisch zu essen. Und ich habe die Welt so wahrgenommen, vielleicht kennt ihr das Beispiel, ein ganz bekanntes. Gott ist wie ein Radio im Auto. Und erst wenn man das Fenster zumacht, hörst du, kannst du auch Gottes Stimme erkennen. Und so habe ich mein Leben aufgebaut. Das Fenster
ganz fest zugemacht. Und dann habe ich Gottes Stimme empfangen. Ganz viel, jeden Tag ganz viel gelesen. Stundenlang vor dem Bett gestanden, auf den Knien und habe gebetet. Vor allem für meine nicht-christlichen Freunde. Beziehungsweise das, was man als Freunde bezeichnen kann, denn in der Zeit hatte ich nicht viele Freunde. Und obwohl ich so ein perfektes Leben geführt habe, musste ich jeden Tag feststellen, so perfekt bin ich ja auch nicht. Und ich habe mich jeden Tag wie ein Versager gefühlt. Und mein Gebet fing jeden Tag gleich an: Gott, vergib mir, denn ich habe gesündigt. Jeden Tag. Und dann war ich irgendwann mal verheiratet. Und dann war ich ganz schnell wieder geschieden. Und in der Zeit habe ich Gott gefragt: Was soll das? Warum? Was habe ich denn getan? Es war doch alles, ich habe doch alles richtig gemacht. Hier, das, das und das. Warum hat es nicht funktioniert? Und dann habe ich für mich eine Lösung gefunden. Ich habe gedacht, okay, wahrscheinlich hat Gott mich endlich mal für all meine vielen Sünden bestraft, die ich mal in meinem Leben gemacht habe. Jetzt sind wir quitt. So habe ich gedacht. Und dieser Gedanke hat mich wieder gestärkt. Ich dachte, puh, okay, jetzt sind wir quitt. Jetzt kann ich von null anfangen. Das Problem ist nur, in meinem kulturellen Kontext kannst du als Geschiedener nicht von null anfangen. Das kannst du knicken. Denn du musst immer dran denken, was du bist und was passiert ist. Und wenn du das mal vergisst, wenn du deine Demut mal verlieren solltest, dann guck mal, was Gott sonst noch für Überraschungen für dich vorbereitet hat. Das ist die Denkweise, so war Gott für mich. Und du hast da keine Chance, so richtig von null anzufangen. Das geht einfach nicht. Und wenn ich jetzt zurückblicke, dann sage ich, Gott sei Dank, dass er mir geholfen hat, aus diesem hoffnungslosen Loch einfach rauszukommen. Denn es ergab im Endeffekt auch keinen Sinn. Gott sei Dank, dass ich wenigstens mit 30 heute erkannt habe, Gott liebt mich bedingungslos. Egal, was in meinem Leben passiert. Ich kann einfach ihn nicht enttäuschen. Egal, wie schwer es ist, er steht da und sagt zu mir, ich weiß, dir geht es gerade richtig beschissen. Aber ich bin bei dir. Ich stärke dich. Ich unterstütze dich. Vielleicht können wir mal gemeinsam gucken, ob wir eine andere Lösung finden. Vielleicht können wir mal eine andere Perspektive auf dieses Problem finden. Vielleicht können wir eine andere Sicht finden. Entspann dich. Wir werden schon einen neuen Plan für dich ausarbeiten. Komm erstmal zur Ruhe. Es wird schon. Und genau so ist Gott. Gott versteckt sich nicht hinter den Regeln. Gott ist nicht 10 Gebote und nicht unsere täglichen Riten. Jesus macht keinen Druck in deinem Leben. Er begleitet dich dort, wo du ihn brauchst und erwartet nichts von dir zurück. Wisst ihr, was entsteht, wenn man im religiösen Kontext Druck ausübt? Es entstehen Zwangsstörungen. Es entstehen Ängste. Zwangsstörungen sind Handlungen, die man macht, aus dem Grund, weil man Angst hat, wenn man sie nicht macht, dann passiert was Schlimmes. Ein ganz bekanntes Beispiel aus meinem Leben, vielleicht kennt das jemand von euch, man fängt an zu essen und fragt sich, oh, hab ich eigentlich gebetet vor dem Essen? Und dann denkt man sich, naja, ich bete nochmal, nicht, dass ich es vergessen habe. Ist eine interessante Handlung, die mir in meinem Leben sehr bekannt ist. Und dann stelle ich fest, ich kann nicht mehr rausgehen aus dem Haus, wenn ich nicht gebetet habe. Ich kann das Auto nicht mehr starten, wenn ich nicht gebetet habe. Ich kann nicht einschlafen, wenn ich nicht gebetet habe. Warum eigentlich nicht? Wird Gott mich nicht beschützen? Zwangsstörungen sind eigentlich ein ganz normaler Bestandteil unseres Lebens. Zum Beispiel, bei mir ganz schwierig, ich habe immer Angst, dass ich mein Auto nicht abgeschlossen habe. Es wird manchmal total verrückt, wenn ich so das Auto abschließe, dann gehe ich so, habe ich abgeschlossen, dann klicke ich ein paar Mal, okay, dann gehe ich weiter. Und ganz verrückt wird es, wenn ich extra aus dem Haus rausgehen muss, um einfach mal nachzuschauen, habe ich das Auto abgeschlossen oder nicht. Und es ist immer so. Noch nie ist es mir passiert, dass das Auto auf war, aber das macht mich einfach fertig. Ich komme nicht zur Ruhe. Ich werde nicht ruhig, wenn ich das nicht gemacht habe. Und es ist einfach normal, dass wir in unserem Leben solche Handlungen haben, doch wenn wir im religiösen Kontext von Ängsten gesteuert sind, dann ist unser Glaube alles andere, nur keine Entspannung mehr. Angstfrei glauben ist mein absolutes Motto geworden. Und Jesus sagt an einer Stelle im Evangelium, wenn ich dich frei mache, dann bist du wirklich frei. Und für mich hat Freiheit nichts mit irgendwelchen Ängsten zu tun. Wenn ich in Jesus frei bin, dann habe ich keine Angst mehr. Ich habe keine Angst mehr, mein Leben so anzunehmen, wie es ist, und es einfach nur zu genießen. So verbessere ich meine Lebensqualität. Und erstaunlicherweise sehe ich Jesus absolut auf meiner Seite. Denn was war das erste Wunder, das Jesus gemacht hat vor 2000 Jahren? Wasser zum Wein zu machen. Und zwar mit Überfluss. So hat sich Jesus als Gottes Sohn vor den Menschen offenbart. Seine Message lautete, ich will, dass ihr glücklich seid, dass ihr das Leben feiert, dass ihr nicht erst auf ein Leben nach dem Tod wartet, bis ihr anfangt zu leben, sondern hier und jetzt schon lebt. Und wie werden wir glücklich? Eins kann ich euch sagen, nicht allein durch den Konsum. Denn worum ging es Jesus bei seinem Wunder, bei seinem ersten Wunder? Was war der Kontext? Das war eine Hochzeit. Eine Hochzeit, wo Menschen, wo Gäste da waren mit den bestimmten Bedürfnissen. Und das Wunder diente dazu, um eine lockere Atmosphäre in den zwischenmenschlichen Beziehungen aufzubauen. Jesus ging es vor allem um eine glückliche und friedliche Gemeinschaft dort und um die Bedürfnisse der Menschen dort. Denn erst wenn unsere persönlichen Bedürfnisse befriedigt werden, werden wir auch beziehungsfähig. Erst dann entstehen Beziehungen, die ohne Druck und Zwang funktionieren. Erst wenn wir uns selbst mit uns selbst zufrieden sind, erst wenn wir uns selbst so angenommen sind, haben, wie wir sind, können wir auch den anderen was abgeben. Die Bibel sagt an einer anderen Stelle, geben ist seliger denn nehmen. Denn das, was uns wirklich glücklich macht, ist Menschen eine Freude zu machen. Menschen, die wir lieben, einfach nur eine Freude zu machen. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass das tatsächlich das wahre Glück ist. Wisst ihr, dass die reichen Menschen selten glücklich sind? Ist auch so eine wissenschaftliche Tatsache. Warum sind sie selten glücklich? Weil sie selten wahre Freunde finden, die nicht auf ihr Geld abgesehen haben. Und deswegen bewegen sie sich meistens auch in ihrer sozialen Schicht, weil sie dort bessere Chancen haben, wahre Freunde zu finden. Und das ist der Beweis dafür, dass das Geld bei weitem nicht ausreicht, um glücklich zu werden. Wenn unsere zwischenmenschlichen Beziehungen nicht funktionieren, dann hilft mir auch der Fernseher nicht. Eine komplette Staffel mit 8 Folgen bei Netflix, sich auf einmal am Wochenende reinzuziehen, ist geil. Wenn ich aber meine Freude, meine Gedanken, meine Impulse oder wie auch immer mit keinem teilen kann, dann ist das nicht mehr geil. Dann ist das sehr frustrierend. Wenn Menschen, die ich liebe, mir keine Liebe zurückschenken, dann ist völlig egal, wie groß mein Fernseher ist. Ich werde nicht wirklich glücklich. Die Spielkonsole hilft mir vielleicht, meine Frustration zu verdrängen, aber so richtig glücklich werde ich damit nicht. Diese Verdrängung und der Druck der Gesellschaft von außen fördert eher Spielsucht und so entsteht ein Teufelskreis, aus dem man ganz schwierig wieder rauskommt. Ich habe vor kurzem mal im Radio gehört, dass man Studien gemacht hat. Man hat Schulfotos von bestimmten Menschen mal analysiert. Und dann hat man festgestellt, dass die Kinder, die Schüler, die breit gelacht haben auf den Schulfotos, später auch glückliche Ehen hatten. Diejenigen, die nur so halbwegs gelächelt haben, mussten erstmal durch die Scheidungen gehen. Natürlich alles Statistik und ausgewertete Werte, aber ich kann von mir persönlich sagen, ich habe nicht so wirklich breit gelächelt auf meinen Schulfotos. Vielleicht ist da was dran. Aber jetzt lächle ich gerne, denn ich fühle mich geliebt und angenommen. Und das ist auch das, was Jesus den Menschen auf dieser Erde versucht zu vermitteln. Als er gefragt wurde, was das größte Gebot ist, da haben die Menschen erwartet, oh, hoffentlich der Sabbat. Und was sagt Jesus? Liebe Gott und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Das ist das ganze Evangelium zusammengefasst. Das heißt nichts anderes, als ein Angebot von Gott anzunehmen, immer zu wissen, dass du bedingungslos geliebt und angenommen wirst. Das ist etwas, was in unserem Leben sehr selten passiert. Denn alles in unserem Leben wird an irgendeine Bedingung verknüpft. Und wenn du Gottes Angebot angenommen hast, dann bist du zufrieden mit dir selbst und dann bist du auch zufrieden mit den anderen. Erst dann kannst du die anderen so annehmen, wie sie sind, wenn du dich selbst angenommen hast. Das steigert deine Lebensqualität. Denn Gott geht es um dein Leben, um deine persönliche Identität. Entspann dich und genieße dein Leben. Denn wir haben in der Gesellschaft nicht nur den Leistungsdruck, was wir machen sollen, sondern auch den Druck, etwas zu sein, was wir vielleicht nicht immer sind. Die Gesellschaft und leider auch viele unserer Ortsgemeinden nehmen uns erst dann an, wenn wir den vorgeschriebenen Regeln entsprechen. Ich werde in einer Gruppe in der Schule erst dann angenommen, wenn ich nicht übergewichtig bin. Oder wenn ich die richtigen Klamotten anhabe. Oder wenn ich die richtige Musik höre. Wenn ich mich so verhalte, dass es für die anderen passt. Mein Bart zum Beispiel. Ist euch bestimmt schon aufgefallen. Meine russlanddeutsche Verwandtschaft versteht ihn nicht. Sie fragt sich und mich natürlich auch aufrichtig, wieso musst du so aussehen? Wieso kannst du nicht wie ein Otto-Normal-Russlanddeutscher aussehen? Und ich habe nur eine Antwort darauf, weil ich so will. Weil es mein Bart ist, weil es mein Leben ist, meine Entscheidung. Denn Jesus gibt mir die Freiheit, das zu werden, was ich möchte. Denn wenn er dich frei macht, dann macht er dich wirklich frei. Wenn du erst etwas tun musst, um dich geliebt und angenommen zu fühlen, dann ist das nicht dein Leben. Dann ist das ein Leben von demjenigen, dessen Erwartungen du erst erfüllen musst. Und Jesus sagt zu dir, du musst nicht abnehmen, damit ich dich liebe. Du bist so wunderschön. Ich liebe dich so, wie du bist. Du hast Druck in der Schule, bekommst schlechte Noten und fühlst dich wie ein Versager. Jesus sind deine Noten egal. Du wirst in deiner Ortsgemeinde nicht angenommen. Du wirst verurteilt. Auch das ist Jesus egal. Denn als er beschuldigt wurde, dass seine Jünger nicht den Erwartungen des Judentums entsprechen, sagte er, nicht der Mensch ist für den Sabbat geschaffen, sondern der Sabbat für den Menschen. Der Glaube wurde den Menschen gegeben, nicht damit sie noch eine Polizeibehörde aufstellen, bei dem noch mehr Druck ausgeübt wird, sondern damit du von dem Glauben in deinem Leben immer wieder gestärkt wirst. Und wenn das nicht funktioniert, dann brauchst du auch den Sabbat nicht. Von Kind auf wurde mir beigebracht, jedes System hat seine Regeln und deine Ortsgemeinde ebenfalls. Also halte dich daran, denn was Besseres findest du eh nicht. Es gibt kein System ohne Regeln. Und diese Einstellung ist der Grund, warum 2/3 aller unserer Jugendlichen unsere Ortsgemeinden verlassen. Weil sie nicht noch ein System in ihrem Leben brauchen, wo sie sich freiwillig unter Druck setzen wollen. sondern sich eher nach einer Insel sehnen, wo sie ohne Druck und ohne Zwang sich entspannen und ihr Leben einfach nur genießen können. Und das ist meine Vision für die Adventjugend der Zukunft. Alles liegt in unseren Händen. Wir können unsere Jugendgruppen zu den Orten machen, wo wir selbst sein können. Ohne Angst zu haben, dass wir gemobbt werden. Ohne Angst zu haben, dass jemand meinen Körper verurteilt. Ohne Angst zu haben, dass ich nicht gut genug bin, um zu der Gruppe zu gehören. Es kann ein Ort werden, in dem wir einmal in der Woche die positivsten Erfahrungen miteinander sammeln können, um voller Energie und Frieden in die stressige Woche zu starten. Hier können wir selbstbewusster werden, beziehungsfähiger, einfach nur glücklicher. Und mit dieser Energie können wir so viele Menschen anstecken. Das ist der Glaube, um den es eigentlich geht. In so einer Gruppe entsteht Offenheit, Vertrauen, ein sicherer Kreis, wo ich nicht verletzt werde. Wisst ihr, ich persönlich war nicht immer so offen und bin auf die Menschen zugegangen, habe sie angesprochen. Früher war ich sehr verschlossen. Als wir nach Deutschland kamen, war ich 15 und das ist ein ziemlich schwieriges Alter, 15. Also schwieriges Alter in dem Sinne, dass man mit sich selbst viel kämpft, unzufrieden ist. Und so war es auch bei mir. Und dann kamen wir nach Deutschland. Und dann stellte ich fest, oh krass, hier wird ja nicht mehr Russisch gesprochen. Da konnte ich kein Deutsch und vor allem konnte ich kein Bayerisch. Das war nochmal eine Stufe, das war hart, ja. Und bei uns in der Schule, das kennen ein paar Jugendliche schon meine Story, bei uns in der Schule war das so, dass wir in allen Pausen rausgehen mussten. Man durfte nicht im Gebäude bleiben. Man musste unbedingt in den Schulhof gehen und da sich irgendwo hinstellen und die Zeit abwarten, bis die Pause vorbei ist. Egal welches Wetter, wir waren draußen. Ist eigentlich eine schöne Sache. Das Problem ist nur Folgendes. Wenn du nach draußen gehst und dann siehst du, es bilden sich Gruppen überall. Und ich hatte keine Gruppe. Und wenn ich mich zu irgendjemandem gestellt habe, war das meistens einfach nur peinlich, weil ich eh nichts verstanden habe. Und wenn in der Gruppe gelacht oder Witze gemacht wurden, naja, du kannst lange so tun, als ob du was verstehst und mitlachst, aber irgendwann mal wird es einfach nur peinlich. Und wenn du gefragt wirst, dann kannst du auch nicht antworten, weil du hast ja nichts verstanden. Also eine sehr aussichtslose Lage. Und so stand ich einfach nur alleine da. In jeder Pause. Und die schlimmste Pause jeden Tag war die 30 Minuten lange Pause. Das war echt ätzend. Und dann stehst du da. Im Winter ist es noch irgendwie erträglich. Da hast du eine warme Jacke und dann tust du so, als ob du dich versteckst. Keiner sieht dich. Und im Sommer stehst du nur da und, ja, und guckst so nach unten. Und so ging es 2 Jahre lang. Dann ging ich in eine andere Schule, war alles gut und dann bin ich irgendwann mal studieren gegangen, 2012. Und dann habe ich festgestellt, als wir dann in die Mensa gegangen sind, Studenten gegessen haben, habe ich festgestellt, dass ich mich nie an den langen Tisch gesetzt habe, wo alle Studenten saßen. Ich habe mich nie zugetraut, zu ihnen zu gehen, obwohl sie mich auch eingeladen haben. Ich habe es nie geschafft, weil ich mir innerlich, warum auch immer, die ganze Zeit eingeredet habe, ich bin alleine glücklich, ich brauche die anderen nicht. Ich bin alleine glücklich, ich brauche die anderen nicht. Und irgendwann mal habe ich festgestellt für mich, dass ich eine Riesenangst habe. Und zwar die Angst, was passiert, wenn ich hingehe und sie wollen mich nicht haben. Und sie wollen nicht mit mir reden. Und dann sitze ich da wieder alleine. Und ich habe für mich festgestellt, dass diese Angst, dass sowas überhaupt passieren könnte, viel größer ist als meine Bereitschaft, auf dieses Risiko einzugehen. Und dann habe ich angefangen nachzudenken. Wie kommt es eigentlich? Was stimmt mit mir nicht? Denn so glücklich werde ich jetzt auch nicht, alleine am Tisch zu essen. Und dann habe ich mich an diese alte Erinnerung erinnert, an diese Geschichte mit 15, die ich eigentlich schon längst verdrängt habe zu dem Zeitpunkt. Und Verdrängung ist auch eine ganz normale Funktion unseres Gehirns. Das, was wir noch nicht verarbeiten können, vergessen wir erstmal. Kann aber Jahre später wieder hochkommen. Und das war bei mir der Fall, dass ich dann festgestellt habe, aha, da habe ich mir damals eingeredet, und zwar jahrelang, täglich, mehrmals am Tag, ich bin alleine glücklich. Und war dann in meiner Vorstellung glücklich. Aber so glücklich war ich nicht. Und das, was mir vor allem gefehlt hat, waren die positiven Erfahrungen, mit den anderen ins Gespräch zu kommen. Annahme und Akzeptanz, so wie ich bin, ohne dass ich mich verstellen muss. Ein Stück für Stück habe ich mich dann gezwungen, diese Erfahrungen zu machen. Ich habe mir gesagt, da muss ich durch. Das muss ich riskieren. Ich kann doch nicht mein Leben lang mich distanzieren. Und dann habe ich es gemacht. Und das war teilweise extrem schmerzhaft. Aber mittlerweile habe ich so viele positive Erfahrungen gesammelt, dass ich nicht mehr zu stoppen bin. Ich gehe gerne auf die Menschen zu. Ich rede gerne, ich schließe gerne neue Freundschaften. Vor allem fasziniert mich eine ganz andere Lebensansicht als meine. Wie funktioniert es? Wie denkt der Mensch? Wie kommt er damit klar? Und das sind einfach Sachen, die mir heute total fehlen würden, wenn ich nicht bereit wäre, über mich zu springen, diese positiven Erfahrungen zu sammeln. Und das ist das, was ich heute, wo ich euch motivieren möchte, das heute auszuprobieren. Ich möchte euch ermutigen, diese positiven Erfahrungen miteinander zu sammeln, mit den anderen ins Gespräch zu kommen. Da hat Lukas schon mal einen guten Tipp gegeben, an wen ihr euch wenden könnt, wenn ihr die Hände mal gemerkt habt. Und zwar in einer absolut entspannten und friedlichen Atmosphäre, ohne Druck und Zwang. Mit der Musik, die ihr euch selber wünscht. Mit den Aktivitäten, die ihr euch selber aussuchen könnt. Es geht heute um euch, um die Jugendlichen. Chill and enjoy your life, sagt Jesus zu dir heute. Und ich wünsche euch noch viel Spaß heute Abend.